Build Impact. Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano.
In dieser letzten Folge der BIM-Podcast-Reihe geht es um echte digitale Transformation, um Experten, Kompetenzen und Trainings für die Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bau. Es geht um Ergebnisse und Messbarkeit. Wie stattet man die Menschen und Organisationen mit dem Wissen und den Kompetenzen, um die digitale und nachhaltige Zukunft voranzubringen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Build Impact. Heute spreche ich mit Marc Beermann über digitale Transformation des Bauens, beziehungsweise wie geht digitale Transformation überhaupt. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo Maida, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
Marc ist Mitgründer und CEO von Bimondis. Mit der digitalen Transformation in der Branche beschäftigt er sich schon sehr lange, eigentlich so nach meinen Recherchen schon über 10 Jahre. Oder darf ich dich bitten, dass du mal kurz darüber erzählst, wie dein Weg war, beziehungsweise was hat dich dazu motiviert, Bimondis zu gründen? Und dann eben im Anschluss, was macht ihr eigentlich genau bei Bimondis?
Gerne. Ich meine, mein Background, ich komme ja aus, ich habe ja viele verschiedene Branchen gesehen. Ja, also ich habe ja nach dem Studium, habe ich in der Strategieberatung eine Zeit lang gearbeitet bei Bain, und wo man natürlich zwangsläufig sehr viele verschiedene Branchen kennenlernt, ja, insbesondere auch deren strategische Herausforderungen. Und auch danach im Private Equity, also ich habe für einen Fonds gearbeitet, der in Wachstumstechnologieunternehmen investiert hat. Und zu dem Zeitpunkt waren das vor allen Dingen, Solar-Supplier, ja, die also diese Branche versorgt haben. Also da habe ich natürlich auch viel in anderen Branchen gesehen, wie diese Transformation dort vonstatten geht. Und ich bin dann irgendwann auf die Unternehmerseite gewechselt und habe jetzt verschiedene Branchen gesehen. Ja. Also das erste war im Ag-Food-Tech-Bereich, ja, und bin dann irgendwann im Immobilienbereich gelandet mit der Firma All Things, die ich mitgegründet hatte, die 5 Jahre mit aufgebaut hatte. Und dort habe ich ja vor allen Dingen eine Sache gesehen, dass eine Branche, die am Anfang ihrer Transformation steht, in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Und die schwer ist wie ein Tanker oder 10 Tanker.
Genau, dass oft der Reflex ist, dass man denkt, ich werfe jetzt eine Software auf ein Problem, ja, oder ich werfe Technologie auf ein Problem und dann löst sich das Problem, ja. Und die Erkenntnis ist halt ganz klar, das funktioniert halt so nicht. Ja. Also es reicht nicht. Also man muss vor allen Dingen dort beginnen, wo jede Transformation, wo jede Veränderung beginnt, nämlich bei den Menschen. Ja. Mhm. Es braucht halt die Leute, die auch wissen, was sie tun. Es braucht die Leute, die wissen, wie sie Software einkaufen, wie sie Technologie einsetzen können, die in der Lage sind, eine Strategie zu entwickeln, ja, wie Technologie auch in ihrem Unternehmen eingesetzt werden kann in Zukunft. Und das fehlt halt. Ja. Und wenn man jetzt aus der Softwarewelt kommt, wie ich das halt vorher gemacht habe im Immobilienbereich, dann lernt man halt relativ schnell, dass man eigentlich auf eine Kundengruppe trifft, die das gar nicht richtig einschätzen kann. Ja. Und deshalb war für mich halt klar, okay, jetzt wenn ich das nächste gründe, dann muss ich eigentlich genau anschauen, wo steht die Branche in der Transformation und womit muss ich eigentlich beginnen. Und die Idee war jetzt halt ganz klar, jetzt auf die Leute zu fokussieren, die es eigentlich braucht, um diese Transformation voranzubringen, und weniger jetzt von Anfang an auf, ja, Technologieprodukte, Softwareprodukte, ja, die wir halt versuchen, am Markt unterzubringen. Und deshalb ist Bimondis entstanden. Also Bimondis, da geht es genau um dieses Thema. Es geht genau um Upskilling, es geht um Ausbildung, es geht darum, das Wissen, das schon in der Branche vorhanden ist, vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europäisch oder auch global betrachtet, dass dieses Wissen schneller durch die Branche fließt. Ja, was dann auch mehr Spezialisierung ermöglicht, ja, mehr Erfahrung ermöglicht, ja, mehr, sag ich mal, auch den Austausch untereinander ermöglicht durch die Leute. Und das ist die Idee. Ja, so. Und das heißt, wir vermitteln Freelancer in dem Bereich. Wir machen jetzt seit neuestem auch Trainings, ja, im Bereich Coding und Automation. Das ist so die nächste Schwelle sozusagen, ist für alle Leute, die sich mit BIM auskennen. Ja, die jetzt halt immer mehr Datenmengen verarbeiten müssen, die jetzt halt merken, okay, das funktioniert nicht, wenn ich das manuell mache, sondern ich brauche eigentlich Software, Technologien. Ich muss die auch selber steuern und gestalten und programmieren können, um das wirklich, zum Funktionieren zu bringen. So, und in diese Richtung geht es jetzt halt. Ja. Wir haben darüber hinaus Dienstleistungen wie zum Beispiel Assessments von Skills, ja, weil wir auch sehen, dass auf der Abnehmerseite viele Firmen auch gar nicht einschätzen können, ob die Leute, die sich bei ihnen dann bewerben für eine BIM-Position oder für eine, ja, für eine technologisch orientierte Position, die gar nicht einschätzen können, können die das überhaupt, was sie da versprechen? Mhm. Ja.
Ich bin absolut bei dir. Also ich finde, man spricht sehr viel über Transformation, ESG und so weiter, aber eigentlich das Ganze ist ein Change Management. Und da werden Strategien geschrieben, White Papers, alles auf den Tisch, alles in kleinen Menschengruppen und niemand nimmt eigentlich die ganze, sage ich mal, Menschenkette, die dahinter steht, die eigentlich auch Planung, Umsetzung, Betrieb macht und so weiter. Das ist, ich frage mich manchmal wirklich, ob das so verstanden wurde, worum es geht. Und es ist auch mit Daten, ja, auch die Berufsbilder. Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand neue Berufsbilder rausgebracht hat, weil ich glaube, wir werden auch für die Zukunft andere Qualifikationen brauchen. Und auch gerade die Daten, jeder sammelt Daten und Umgang mit diesen Daten ist irgendwie, finde ich, total strange. Und ich bin jetzt zum meiner Meinung nach, brauchen die Immobilienunternehmer auch Datenmanager, die vielleicht gar nicht aus der Branche kommen, sondern die wissen auch, wie man mit dieser Menge, weil das ist eine Menge an Daten, wie man damit umgeht und so weiter. Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht?
Absolut. Also die Profile ändern sich, die nachgefragt werden. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Freelancern, die wir vermitteln. Da gibt es jetzt sehr viel mehr Nachfragen nach Leuten, die jetzt nicht nur, sage ich mal, ein BIM-Manager sind oder BIM-Koordinatoren. Ich glaube, da gibt es jetzt schon genügend auch in-house, die das jetzt, sage ich mal, können. Jetzt gibt es sehr viel mehr Nachfrage nach genau denjenigen, die, sage ich mal, auch mehr coden können, die automatisieren können, die mit großen Datenmengen umgehen können. Ja? Und das macht man halt nicht mehr mit Excel, das ist völlig klar, sondern dafür braucht man halt, sag ich mal, anspruchsvollere Systeme, ja. Mhm. Und man braucht auch die Leute, die damit umgehen können, ja. Also das ist das Thema Daten, ja, das ist völlig klar. Also alle Leute, mit denen wir sprechen, die ja BIM-Praktiker sind, die sagen halt, das ist furchtbar, dass man immer diese ganzen Daten reinhacken muss irgendwo und dann gehen sie wieder verloren und es ist alles nicht klar und es sind viel zu viele am Anfang und dann fehlen am Ende wieder welche. Und ja, es ist ja für unglaublich viele, die sich jetzt nicht mit BIM auskennen. Mhm. Und dann denken, okay, jetzt machen wir mal BIM. Ja, das ist für die wahnsinnig frustrierend, weil sie sagen, okay, ich kann überhaupt nicht den Wert von dem realisieren. Ja, das Versprechen von höherer Produktivität, der kann gar nicht realisiert werden, weil man einfach trotzdem es alles wie früher macht und in Excel-Listen reinhängt, die man irgendwo hochlädt und so. Also das ist genau das Problem. Und der Change, ja, also mein Gefühl ist manchmal, dass viele von denen, sag ich mal, Gründen, die genannt werden, warum jetzt vielleicht die digitale Transformation im Bau und in der Planung etc. nicht so schnell vorangeht. Ich bin ja neu, also ich meine, ich sehe das ja jetzt seit ein paar Jahren jetzt zum ersten Mal und sehe das mit frischen Augen, ja, und auch vielleicht mit der Erfahrung aus vielen anderen Branchen, die ich schon vorher irgendwie kennengelernt durfte. Ja, manchmal kommt mir das so vor, als ob das auch eine Entschuldigung ist, ja, oder eine Ausrede ist, ja. So das Schimpfen auf den Fachkräftemangel oder das Schimpfen auf die technologischen oder natürlich auch auf die anderen späteren Stufen in der Wertschöpfungskette, ja, also ob es jetzt die Fachplaner sind oder ob es die Gewerke sind oder ob es die Leute auf der Baustelle sind oder ob es die Entwickler sind. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so ein kollektives Fingerpointing, warum Dinge nicht funktionieren. Und das ist mir schon sehr stark aufgefallen, als ich da jetzt mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe.
Naja, jede Veränderung ist ja schwer. Also die Menschen mögen eigentlich keine Veränderung, in Deutschland insbesondere.
Ja, die Leute mögen keine Veränderungen und genau, man sucht tendenziell dann auch Gründe, warum die Veränderung nicht funktionieren kann oder warum es schwierig ist und so. Wir sehen aber auch Beispiele, das muss man ganz klar sagen, also wenn ich das vielleicht noch sagen kann, also wir sehen auch Beispiele, es gibt bestimmte Beispiele von Firmen, mit denen wir zu tun haben und so, wo das halt auch anders ist, ja. Also wo man einfach, die machen keinen großen Aufheben darum, also diese machen einfach voran, ja, die probieren einfach, die testen einfach, die sind da irgendwie auch risikofreudiger und bei denen funktioniert es halt, ja, muss man ganz klar sagen, ja, also da gibt es überhaupt keine Fragen, bei denen geht es voran, ja.
Ja.
Und,
ja.
Nee,
ja, aber mit dieser Veränderung ist ja auch so, ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele sich fragen, ja, wieso soll ich was ändern? Es läuft ja auch so und ich verdiene ja auch so Geld, warum soll ich jetzt was ändern? Und das ist vermutlich auch eine große Herausforderung, auch überhaupt, dass man das in die Köpfe reinbekommt.
Absolut. Die Baukrise, die wir jetzt gerade erleben, oder die Immobilienkrise, die ist ja, man darf das ja nicht öffentlich sagen, aber eigentlich hat das natürlich auch was Gutes, ja, weil es jetzt auch, sag ich mal, weil es jetzt einfach das Ganze ein bisschen aufrührt, ja. Also alle, die jetzt dachten, wir können weiter so machen wie bisher, wir können einfach weiter Geld verdienen, wir müssen sowieso so viel bauen, ja, dass die jetzt auch spüren, okay, das funktioniert jetzt halt nicht mehr so, ja, das, wir müssen jetzt Dinge ändern. Also ich sag mal so, diese Krise, die wir jetzt gerade erleben, ja, führt auch dazu, dass die Veränderungsbereitschaft steigt, ja, und dass auch das, sag ich mal, die, dass vielleicht auch die Notwendigkeit zur Veränderung jetzt mehr gesehen wird und dass man auch mehr probiert. Ja, das ist ganz klar so. Also das ist zumindest das, was ich so in der sag ich mal, in der Tech- und Startup-Welt, ja, Construction und PropTechs, wie sie halt heißen in Neudeutsch, dass da auch durchaus dass die positiven Seiten gesehen werden, ja, wenn man sagt, okay, jetzt, ja, jetzt werden vielleicht alle rausgewaschen, die nicht mitgehen. Ja, und es werden die übrig bleiben, die jetzt in der Lage sind, auch neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Ja, ob das jetzt vielleicht auch Richtung Prefab-Modularisierung ist oder ja, Integrated Project Delivery oder diese ganzen Themen, ja, wo man einfach wirklich fundamental anders arbeiten muss, damit es überhaupt funktioniert, dass diese Themen jetzt, sag ich mal, jetzt mehr auf der Agenda sind.
Ausnahmsweise ist ein Teil dieser Folge unbezahlte Werbung aus Überzeugung. Heute möchte ich euch AEC Coding und Automation School vorstellen. Dort lernt ihr Coden und Automatisierung für Produktivitätssteigerung bei ihren digitalen Bauprojekten. Die von Experten geleitete Trainings sind praxisnah und basieren auf realen Bauprojekten. Die Fortbildung ist von Architektenkammer anerkannt. Die Trainings berücksichtigen zukünftige Anforderungen des digitalen Planen und Bauens, in der Softwarenutzer immer mehr zu Softwareentwickler werden. Mit diesen Trainings bleiben sie dem technologischen Status quo immer einen Schritt voraus. Ich habe für euch einen Discount-Code, einen Gutschein in Wert von 225 Euro für alle bis Ende des Jahres gebuchte Trainings. Also wartet nicht lange. Sichert euch die Trainingsplätze mit einem Discount-Code, der lautet Build Impact 225, großgeschrieben. In den Shownotes findet ihr auch eine Verlinkung. Klar, also die Baupreise gerade, die werden nicht, abgesehen jetzt von Zinsen, die derzeit hoch sind, die Baupreise, die werden nicht günstiger und die können ja, wenn wir so weiterarbeiten, die können nur teurer werden, weil wir eben Fachkräftemängel haben, weil auch die Anforderungen und Regularien werden immer strenger und so weiter. Gut, da muss man auch vielleicht dran arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns vielleicht bei dem Begriff Digital Construction bleiben. Was ist für dich oder für euch Digital Construction? Also was bedeutet digitales Bauen eigentlich?
Ja, digitales Bauen, ja, ist natürlich ein sehr generischer Begriff, ja, aber es ist natürlich klar, dass die ganzen Informationen, dass die ganzen Daten etc. halt auch digital, ja, verfügbar sind und so weiter. Und zwar nicht nur irgendwie in der Planung, sondern natürlich auch bis zum Betrieb. Ja, ich meine, das ist ja das Versprechen von BIM grundsätzlich, oder? Jetzt mal das Ursprung und auch natürlich von allem, was jetzt danach kommt, dass es halt alles integriert digital ist. Ja. Mhm. Ja, also darunter fällt halt auch BIM, aber BIM ist sicherlich nicht das einzige Thema. Es gibt ja auch so diese Obsession mit BIM, oder dass man immer diesen Begriff irgendwo wieder liest. Und es gibt auch viele, mit denen wir so sprechen, die halt diesen Begriff auch vermeiden, also die auch gar nicht mehr das nutzen, ja, als Begriff.
Das ist mir auch aufgefallen, ja, wo die gesagt haben,
weil sie einfach merken, das ist einfach, der ist zu besetzt, der ist schon wie ein bisschen verbrannt, ja, der hat negative Assoziationen von einem Versprechen, was man vor 15 Jahren gegeben hat, was aber nie eingelöst wurde, ja, und darin wollen sich eigentlich viele von lösen, die sagen dann eher, ja, VDC, ja, oder das Virtual, wie heißt es nochmal, Virtual Design and Construction.
Mir hat jemand gesagt, dass der BIM eigentlich nur Sprache ist und dahinter steht viel mehr als nur BIM, dass das BIM quasi nur eine Übersetzung ist. Kannst du das auch so sagen oder würdest du das auch so erklären?
Ja, ich bin da nicht tief genug drin, wo das herkommt und so, aber ich verstehe natürlich schon, ja, das ist letzten Endes nur Sprache. Im Moment geht es um Methoden und Prozesse etc. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit der Software zu tun, oder mit der Technologie, die da im Hintergrund ist. Ja, ja, also wir versuchen das auch, sag ich mal, stärker, nicht mehr so stark zu besetzen. Ja, sondern wir sagen, das ist viel mehr. Also die Digitalisierung des Bauens, des Plans geht viel weiter als BIM. Ja, BIM ist jetzt eine Methode, ist ein Verfahren. Das gibt es schon, das ist relativ gut etabliert. Ja, das ist ein Begriff, mit dem auch viele, die jetzt vielleicht neu drin sind, was anfangen können. Nicht ganz so abstrakt, aber letzten Endes geht die Welt ja viel weiter. Also gerade wenn es in Richtung Prefab und Modularisierung geht, ja, Robotik und so, das sind natürlich, das hat jetzt erstmal nichts mit BIM per se zu tun. BIM ist da ein wichtiges Tool, oder? Was man halt einsetzen muss, um Modular- und Prefab-Themen auch voranzukriegen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie das Einzige. Ja.
Ja. Welche andere Werkzeuge würden auch im Bereich von diesen Digital Construction verwendet? Also ich habe jetzt irgendwie, selbst habe ich jetzt vor kurzem Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit Lean Management. Das ist für mich auch, gehört irgendwie auch unter ganz tolle nachhaltige Werkzeuge, weil da muss man auch umdenken, da arbeitet man auch anders. Was sind deiner Meinung nach so andere Werkzeuge, die man, egal ob das jetzt prozessuale Werkzeuge sind oder technische bzw. IT-Werkzeuge?
Was wir in der Schweiz halt, wir haben ja so einige Initiativen hier in der Schweiz, wo ich ja lebe, und die, das ist zum Beispiel, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, jetzt diese ganzen IPD Methoden weiterzuentwickeln, ja, oder auch zu etablieren, ja, und auch zu schauen, was das eigentlich für Implikationen hat auf die Verträge zwischen den verschiedenen Gewerken und den Auftraggebern, den Bauherren etc. Und so. Das ist natürlich relativ komplex, hat natürlich sehr viel mehr Auswirkungen noch als jetzt, sag ich mal, nur eine andere Art der Zusammenarbeit. Ja. Das finde ich natürlich super attraktiv grundsätzlich. Ja. Ich finde das total sinnvoll, so zu arbeiten, weil so kenne ich es halt auch aus der Produktentwicklung.
Und wer initiiert das? Wer initiiert das, diese IPD-Weiterentwicklung oder Fortschreibung? Wer initiiert das überhaupt in der Schweiz?
Ja, es gibt so einen Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, die gesagt haben, wir müssen das quasi aus der Branche heraus voranbringen. Ja, die haben sich dann zusammengetan und haben dann so Gruppen gebildet, namentlich The Branch, ja, das heißen die in der Schweiz, die halt dann sich regelmäßig treffen. Mhm. Ja, und dann auch wirklich, aber sehr konkret, die Schweizer sind ja sehr pragmatisch, oder? Die versuchen halt immer auch sehr, sag ich mal, sehr nah an der Lösung zu sein und die man auch direkt umsetzen kann und so. Und die, genau, die haben das jetzt halt, sag ich mal, vorangebracht, ja. Und da gibt es verschiedene, jetzt sag ich mal, Projekte in der Schweiz, wo auch so gearbeitet wird, ja, wo es ausprobiert wird, und um zu schauen, wie man zusammenarbeitet, wenn man jetzt halt integriert arbeitet und nicht quasi, ja, wie so eine lineare Kette, ja, wo man das einfach über den Zaun wirft.
Hm. Ja, genau, bisher war das alles ziemlich, also erstmal zweidimensional und dann eben linear im Bau. Wie fängt man, also ich würde jetzt sagen, lass uns kurz darüber sprechen, wie man so eine digitale Transformation startet in einem Unternehmen. Lass uns mal vielleicht ein Bestandshalter, Asset Manager, bei Asset Manager anfangen, der ganz viele Bestandsimmobilien hat, der bisher sehr konservativ gearbeitet hat. Wo würde man da anfangen?
Also wir haben ja gerade so eine Untersuchung gemacht, die wir letztens ja auch schon gemacht haben, die haben wir jetzt nochmal neu aufgelegt, ja, wo es genau um diese Themen Fachkräfte im digitalen Bauen etc. geht. Und dort haben wir auch sehr viele Interviews geführt, also namentlich 50, ja, mit Vertretern aus der Branche, also wirklich den Betroffenen, ja, wenn man so will. Und haben sie gefragt, was ist der Grund, warum Leute ihren Job wechseln? Ja, und die große Mehrheit letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder, ja, der wichtigste Grund, warum die Leute einen Job wechseln, ja, wenn sie im, sag ich mal, in der BIM-Welt unterwegs sind oder ja, in der digitalen Planung unterwegs sind, ist, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, keine Strategie hat. Ja, und auch keinen, vielleicht haben sie eine Strategie, aber die nicht wirklich ernsthaft umsetzen. Ja, so, das war der Nummer-eins-Grund, warum wir sagen, ich will da einfach nicht arbeiten, weil das ist alles nur, das ist das digitale Feigenblatt, ja, was hier vorgehalten wird. Aber es ist nicht wirklich ernst gemeint, es wird nicht wirklich mit Nachdruck irgendwie umgesetzt. Und das ist der Nummer-eins-Grund. Ja. Also es ist wie immer, ich meine, es fängt halt oben an. Ja. Wenn man oben halt Leute hat in der Führung, die das wirklich verstehen, die da offen sind, die dieses annehmen, ja, und das ernst meinen und da auch Ressourcen hinterpacken, das ist natürlich wichtig. Also es reicht ja nicht, jetzt nochmal einen Werkstudenten anzustellen, sondern man muss es ernst meinen. Dann nimmt man das auch in der Organisation wahr und dann passiert vielleicht auch was. Ja. Und wir hatten damals in der Immobilienwelt, also genau so diese Fälle, die du beschreibst mit den Asset Managern bei der letzten Firma, wo unsere Kunden eher Asset Manager waren, da hat man halt gemerkt, da war innerhalb von sehr kurzer Zeit, wurden sehr viele CDOs angestellt, also Chief Digital Officers oder CTOs, ja, die auf Vorstandsebene angesiedelt waren oder direkt dem CEO zugeordnet waren und die eine andere Macht- und Ressourcenausstattung bekommen haben. Und die kamen interessanterweise halt nicht aus der Branche, sondern die kamen von Amazon, die kamen von einem Spielehersteller, die kamen vielleicht aus der Beratung, Digitalisierungsberatung etc. Es waren ganz andere Profile, die per se erstmal nicht unbedingt was mit Immobilien am Hut hatten, ja, die da reingegangen sind und die dann gesagt haben, okay, also wie arbeitet ihr denn? Das geht ja gar nicht. Jetzt fangen wir mal erstmal ganz unten an, oder? Und dann haben die quasi wirklich so eine Ebene nach der anderen halt angeschaut und dann halt verbessert. Das fing dann auf der Infrastrukturebene an. Also wo speichern wir unsere Daten? Wo laufen unsere Systeme? Cloud, On-Premise, wie machen wir das? Wer ist der richtige Anbieter, oder? Nächste Ebene Daten. Wo speichern wir unsere Daten? Nehmen wir einen von diesen modernen Datenmanagement-Lösungen, ja, wie irgendwie Databricks oder irgendwie Snowflake, oder nutzen wir unser ERP-System, ja, SAP oder you name it, oder Oracle, so auf der Ebene halt. Dann die nächste Ebene, die ist natürlich die, wo der Change am wichtigsten ist, das ist halt dann so auf der Workflow-Prozessebene. Also was heißt das jetzt? Habe ich die Daten alle verfügbar? Wie ändern wir jetzt die Art, wie wir damit umgehen und wie wir arbeiten, ja, wie die Daten auch gesammelt werden, ja, im System, ausgewertet werden, wie wir reporten. Und am Ende kommt dann erst diese Applikationsebene, ja, wo man halt überlegt, wie sieht das Interface aus? Also habe ich zum Beispiel auch ein Interface zu meinen Kunden, dass die halt reingucken können, ob das jetzt meine Investoren sind, die dann gucken können, wie die Performance des Portfolios ist, ob das die Mieter sind, die reingucken können, ob irgendwie, ja, wie ihr Mietvertrag aussieht, etc. Und die haben dann einfach angefangen, Stück für Stück das aufzubauen. Ja. Und man sieht halt jetzt in der Baubranche, zumindest habe ich das jetzt noch nicht so viel gesehen, steht uns das noch bevor, würde ich denken. Ja. Also jetzt sage ich mal, dass man auf der Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene diese Art von Leute reinnimmt, auf Augenhöhe, ja, ihnen die Ressourcen und die Freiheit gibt, ja, auch Dinge zu verändern. Das habe ich bisher noch nicht oft gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Erfahrung hast oder ob du es woanders schon gesehen hast. Aber so CDOs, ja, habe ich noch keinen Bauern gesehen. Ja, das kommt vielleicht noch.
Also ich hab auch nicht viele CDOs bei Asset Manager gesehen, um ehrlich zu sein. Das ist alles sind so, also ich finde es mega und das ist für mich persönlich wäre auch das der richtige Weg, dass man jemandem einen Querdenker reinholt, der da nicht schon in diesen starren, zweidimensionalen Prozessen steckt und so weiter, der vielleicht mal einen anderen Blick auf die Sache hat. Ich hatte letztens einen Vortrag gehört, eben aus der Schiffsbranche. Also die sind da viel weiter, was die Prozesse und Digitalisierung angeht und hat mich wirklich beeindruckt, wie sie darüber gesprochen haben. Das war ein ein Unternehmen aus Dänemark. Die haben mal darüber erzählt und die versuchen da jetzt eben das genau das umzusetzen in der Immobilienbranche und das erschien mir richtig sinnvoll. Aber ich habe, Baubranche auf gar keinen Fall. Und da ist ja auch, kann ich auch bestätigen, da ist auch eine ganz große Ablehnung, gerade so Planerseite. Aber was ich auch gehört habe von den Unternehmen, die da auch Interesse haben, die da auch schon eine oder andere Sache umgesetzt haben, wo sie gesagt haben, ja, das ist richtig, wir haben ja keine Fachleute, aber wir haben auch keine Institutionen, wo wir unsere Leute zu Schulungszwecke schicken würden. Das Angebot gibt's ja nicht. Es gibt ja, man verkauft ja sehr viel und dann am Ende gibt's nur Theorie und irgendwie gibt's nichts Praktisches und keine Impacts in dem Sinne, was man auch mitnehmen kann.
Klar. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir diese AEC Coding and Automation School gestartet haben, ja, weil genau dieses Bedürfnis da war, die Leute auszubilden und zwar jetzt nicht nur generisch, also ich sag mal so, ich meine, natürlich kann man überall Python lernen, ja, oder man kann überall diese Software-Tools lernen, ja, generisch oder Programmiersprachen lernen, aber die beziehen sich dann natürlich, die Inhalte dieser Ausbildung beziehen sich typischerweise nicht auf die Probleme, die man jetzt halt in unserer Branche typischerweise sieht, ja. Und da gab es halt definitiv ein Bedürfnis, quasi diese Sachen nah an der Umsetzung zu lernen, ja, anwendungsnah, praxisnah von Leuten, die das auch schon mal eingesetzt haben. Also die schon mal, sag ich mal, so Datenmanagement-Tools, Python als Programmiersprache und so eingesetzt haben, ganz konkret, und Erfahrung gesammelt haben, ja, auf Bauprojekten. Ja, und dort einfach dann auch wichtige Erfahrungen gesammelt haben, die sie dann auch in unseren Trainings halt weitergeben. Ja. Also das ist genau die Herausforderung, die wir gesehen haben und warum wir das auch gestartet haben, ja, weil einfach da ein großes Bedürfnis ist und für viele, sag ich mal, ist ja klar, ich meine, wenn ich jetzt halt ein Architekt oder ein Bauingenieur bin, quasi den Transfer hinzukriegen von einem Coding-Bootcamp, ja, wo ich mich halt 6 Wochen reinhänge, wo ich dann halt coden kann, theoretisch, aber den Transfer hinzubekommen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn ich so ein BIM-Modell habe, ja, oder wenn ich jetzt irgendwie mit Revit Dynamo arbeite und der andere arbeitet mit einem anderen Tool und wie, also wie kriege ich das jetzt zusammen, ja, oder wie kriege ich diese neuen Standards irgendwie umgesetzt, ja, IFC, OpenShell etc., ja, also wie kriege ich das denn alles zusammen, und da fehlt dann, sag ich mal, auch das branchenbezogene Wissen, und das versuchen wir halt dann genau mit abzudecken, ja.
Du hast vorhin gesagt, die Transformation fängt ja auf Führungsebene und dann wird das irgendwie runtergebrochen. Kriegt man das überhaupt runtergebrochen mit einem Stammpersonal, oder empfiehlt ihr da auch mal Freelancer reinzuholen? Und wenn Freelancer, für welche bestimmte Rollen seht ihr die geeignet? Also ich habe zum Beispiel eine andere Art Transformation miterlebt. Da ging es ja um Eingliederung durch Zukäufe. Zwei Unternehmen oder ein Unternehmen hat das andere gekauft und dann hat man eben das zweite Unternehmen integriert in das erste Unternehmen, und das waren tatsächlich Externe, die diese Veränderung oder diese Zusammenführung mit begleitet haben. Wie siehst du das jetzt in diesem Prozess? Was wäre, weil es ist sehr oft eine große Ablehnung gegen Veränderung. Ist die Veränderung leichter, wenn man jemanden von extern holt, oder soll man da eben eigene Mitarbeiter extra dafür ausbilden?
Also ich glaube, es ist beides. Ja. Also ich glaube nicht, dass es den einen richtigen Weg gibt. Es kommt ein bisschen darauf an, wen man sucht oder wen man braucht. Das wären ja ganz verschiedene Fälle. Also zum Beispiel haben wir Fälle von öffentlichen Institutionen, ja, die jetzt natürlich auch gerade, was die Infrastruktur betrifft, da relativ viel Druck haben, ja, auch ihr, sag ich mal, die Modelle dann auch verfügbar zu haben, ja, und die ganzen Projekte, die dann laufen, sag ich mal, auch in BIM zu planen. Die haben natürlich die Herausforderung, dass sie Mühe haben, Leute zu finden, ja. Das sind jetzt nicht so die beliebtesten Arbeitgeber. Das kam auch in unserer Untersuchung raus, dass ja die große Mehrheit möchte eigentlich nicht für, sag ich mal, einen öffentlichen Arbeitgeber arbeiten. Ja. Also die ist natürlich super, da haben wir jetzt auch einen Fall oder mehrere sogar, wo, die jetzt mit Freelancern arbeiten, ja, die dann auch für längere Zeit auf dem Projekt sind. Und interessanterweise, es macht natürlich erstmal keinen Sinn, aber es ist halt trotzdem so, wenn man einem Profi, einem Experten sagt, hey, die suchen jemanden, willst du da nicht arbeiten? Sagen die, nee, da will ich nicht arbeiten. Ja, das ist nicht attraktiv genug. Du sagst, okay, die selbe Firma sucht einen Freelancer, der das jetzt 18 Monate mit begleiten kann. Ja. Ist das attraktiv für dich? Ja, aber das ist natürlich attraktiv. Ja, durchaus attraktiv, weil dann habe ich trotzdem meine Freiheit. Das ist dann wie ein Kunde, aber es ist dann halt nicht jetzt irgendwie mein Arbeitgeber. Ja. Mhm. Und so, und da merkt man halt, für die ist es halt dann durchaus eine Option, jetzt mit Freelancern zu arbeiten, um auch das Wissen reinzuholen, muss man ganz klar sagen. Also man hat natürlich einen ganz anderen Zugang. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir zum Beispiel auch hatten. Da gab es ein Unternehmen in Holland, ja, die hatten halt jemanden gesucht, der in der Lage ist, die Windlasten auf Glasfassaden zu modellieren. Mhm. Ja. Und da gibt es halt in Europa gar nicht so viele, weil wir gar nicht so viele Hochhäuser bauen. Ja. Aber wo es natürlich sehr viele gibt, ja, ist natürlich in Dubai und im ganzen Mittleren Osten, wo halt extrem hohe Türme gebaut wurden mit Glasfassaden, ja, wo dann einfach ein ägyptischer Architekt, den man hier halt nicht kennt, ja, der seit 15 Jahren nichts anderes macht als genau das, also die Glasfassaden zu modellieren und zu berechnen, ja, und die Windlasten dort auch irgendwie berechnen zu können, modellieren zu können, simulieren zu können. So, und den findet man hier aber nicht, ja. Aber der ist natürlich super dankbar, wenn er dann ein Projekt auch in Europa machen kann, ja, wo er dann quasi sein Spezialistenwissen, sag ich mal, auch nochmal anders, sag ich mal, an den Markt bringen kann, ja. So, das ist der Fall. Was wir jetzt halt merken, ist, dass die Freelancer insbesondere an der Schnittstelle zu Softwareentwicklung und, sag ich mal, dem Bauprozess, ja, dass dort sehr viel Nachfrage entsteht. Ja. Mhm. Das, was wir in der Schule auch so ein bisschen versuchen abzudecken, da sieht man jetzt halt schon, dass auch große Firmen die man auch kennt, ja, die halt dann anrufen und sagen, hey, wir brauchen jetzt keinen niemanden für BIM, da haben wir jetzt eigentlich genug Leute und genug Leute ausgebildet, auch mit Erfahrung. Wir bräuchten aber jemanden, der mit einem bestimmten Software-Stack, ja, was wir halt hier nutzen, ja, ob das nun Civil 3D ist oder was auch immer, und da bräuchten wir jetzt jemanden, der quasi programmieren kann, damit wir was ausprobieren können, ja. Das ist interessant, weil letzten Endes gibt es das auch in anderen Branchen. Ja. Ich meine, das ist ja genau das, was wir auch woanders gesehen haben, dass wenn es technologischer wird und so weiter, ist die Offenheit für die Arbeit mit Unabhängigen, mit Spezialisten, ja, die vielleicht auch nur eine Zeit lang dabei sind und so, steigt. Ja. Ja, wenn du heutzutage zum Beispiel einen Produktmanager in Berlin suchst, als Startup, ja, der für Softwareprodukte irgendwie Erfahrung hat, du findest da keinen angestellt. Ist unmöglich. Die arbeiten nicht bei dir. Die machen alle Freelance. Also das sind absolute Profis. Mhm. Ja, und ein Freund aus Berlin hat genau die Erfahrung gemacht. Die hat niemanden gesucht und dann über Monate niemanden gefunden. Am Ende hat er jemanden gefunden in London, ja, der doppelt so viel gekostet hätte, wie jeder, den er in Berlin angestellt hätte. Ja, der das irgendwie für 6-7 Monate gemacht hat mit der Hälfte seiner Kapazität. Aber das war ein absoluter Profi. Ja, der wusste genau, was er tut. Und er hat einfach ein Produkt dahin gebaut, was man nie so hätte hinbauen können mit, sag ich mal, einem Junior, den man irgendwie hätte angestellt und den man hätte aufgebaut und so weiter. Das wäre gar nicht möglich gewesen, ja. Hm. Und dasselbe gibt es auch aus dem Data Science Bereich oder Softwareentwicklung und so. Also ich glaube, die Logik ist hier die gleiche. Also umso technologischer die ganze Branche wird, umso mehr Mod-Prefab-Sachen irgendwie reinkommen, umso mehr Robotik reinkommt, ja, umso mehr diese ganzen Themen immer aktueller und wichtiger werden, umso offener werden die Firmen auch sein, weil sie einfach merken, sie brauchen Profis, sie brauchen Spezialisten, die Erfahrung damit haben, ja, und die müssen nicht angestellt sein, die können das auch von woanders machen oder die können das vielleicht auch für mal ein Jahr mitmachen.
Und arbeitet ihr auch mit so großen Playern aus Bauindustrie, wie zum Beispiel mit einem Goldberg oder Strabag oder so?
Ja, genau, sagte ich ja, das sind dann die Größeren, melden sich dann eher für so spezifische Themen. Mhm. Ja, also sind genau richtig.
Aber nur so konkrete Themen, die auch so wie Projekte sind, oder melden Sie sich, um diese Transformation quasi voranzuschieben, intern auf eine breitere Ebene?
Genau, also unsere Erfahrung ist jetzt, und das ist auch das Feedback, was wir von vielen, mit denen wir gesprochen haben, gehört haben, ist, dass immer das, was ja ein sehr einkömmliches Geschäft war in den letzten Jahren, nämlich die Beratung, mhm. ja, wo man da quasi, wo dann Berater, die Erfahrung haben, reingehen und dann, sag ich mal, so ein Projekt machen, so ein Transformationsprojekt, die haben Mühe, Aufträge zu finden im Moment. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen vorbei, muss man sagen. Also das ist auch das, was viele uns zurückspielen, die sagen, die Firmen haben jetzt alle, die wissen jetzt ungefähr, wo die Reise hingeht, die haben es jetzt verstanden, die haben auch schon die ersten Leute angestellt, ja, die das dann auch umsetzen können. Und was wir halt merken ist, es gibt sehr viel mehr Firmen, die jetzt sagen, was, ich brauche niemanden, der mich jetzt berät, ja, der mir jetzt ein Konzept macht. Ich brauche jemanden, der es macht. Ich brauche jemanden, der es umsetzt. Ja. So, und wie kriegen wir die? Wir können die entweder ausbilden. Ja, wir nehmen junge Leute, die dann vielleicht mit dem vielleicht auch mit einer digitalen Affinität schon mal starten. Ja. Mhm. Die bilden wir aus. Oder wir holen uns halt Profis rein für eine Zeit lang und so. Aber der Reflex der Branche ist sehr viel mehr inzwischen, also zumindest jetzt unsere Beobachtung. Nee, ich brauche keinen, der mich berät. Ich brauche jetzt niemanden, der mir sagt, was ich tun muss, sondern ich brauche jemanden, der es tut. Ich brauche jemanden, der das quasi embedded macht in meinem Team, sodass die auch von den Erfahrungen des Freelancers, ja, oder wie auch immer, halt lernen können und sagen können, aha, so machst du das, aha, so machst du das. Das Attraktive bei Freelancern, haben wir halt gemerkt, ist, dass die sehr viel offener sind, ihr Wissen zu teilen. Mhm. Weil die arbeiten halt nebenher. Ich meine, die letzten Endes wollen ja ein erfolgreiches Produkt machen, ja, ein Projekt machen. Und so, die sind sehr viel offener, ihr Wissen zu teilen, weil man arbeitet halt nebeneinander und versucht, das hinzukriegen. Ein Berater verkauft ja sein Herrschaftswissen, ja, der teilt dann nicht alles oder gibt dann nicht alles irgendwie weiter. Und bei Angestellten, ja, hat man natürlich dann auch immer so ein bisschen die politischen Themen vielleicht, ja, dass natürlich jemand sich auch rechtfertigen muss, warum er auf dieser Position sitzt. Und Freelancer wissen eh, dass sie bald weg sind, ja. Das heißt, die machen das eine Zeit lang und die profitieren davon, wenn der Kunde zufrieden ist und merkt, das hat mir was genützt. So, und das ist so ein bisschen unsere Beobachtung hier.
Ja, also für mich hat auch diese Transformation auch sehr viel mit den neuen Geschäftsmodellen zu tun, natürlich. Also das ist quasi für mich das Ziel. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Beobachtung ist es so, dass es diese, Also klar, ein ausgearbeitetes Geschäftsmodell gibt es ja noch nicht, aber es gibt ja mittlerweile, also es gibt ja nicht mal konkrete Vorstellungen, wo das hingehen sollte. Ich rede jetzt zum Beispiel von FM-Dienstleister. Ja, das ist, da kann man eine Zukunftsleistung, also der Anspruch ist nicht da. Ich habe mich, vielleicht war das auch ein bisschen naiv, ich habe vor kurzem eine Ausschreibung gehabt und habe gesagt, okay, habt ihr ein Zukunftsgeschäftsmodell, wie ihr die Häuser betreiben wollt? Und dann kam irgendwie nichts zurück. Und das fand ich ja sehr schade, dass die quasi den eigenen Anspruch nicht haben, weil die gesagt haben, ja, aber das zahlt uns ja keiner und so weiter. Und dann habe ich denen gesagt, ja, das wisst ihr ja gar nicht, ob das einer zahlt. Aber der eigene Anspruch, dass man sagt, okay, ich arbeite ein neues Geschäftsmodell aus, wie ich, egal ob das jetzt Verrechnung ist oder überhaupt Leistungsbild insgesamt, dass man sagt, okay, da möchte ich hin, da möchte ich mein Geschäftsmodell etablieren und da sehe ich nicht. Und dann bin ich der Vorreiter und biete das an. Und das ist so ein bisschen, was mir fehlt. Wie siehst du das?
Ja, klar, es ist schwierig, so eine Vision zu entwickeln. Ja. Es ist schwierig, was Neues zu entwickeln, so wenn man einfach schon seit Jahrzehnten das immer so gemacht hat und das eigentlich auch funktioniert hat. Ja. Ich bin inzwischen auch über die Überzeugung gekommen, dass diese Moonshots, ja, so diese Großprojekte, wo man sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal, wir stellen alles auf den Kopf und so weiter, dass die eher anspruchsvoll sind, ja, erfolgreich hin umzusetzen. Ja. Also ich glaube einfach, besser fährt man, wenn man einfach anfängt auszuprobieren, ja, wenn man einfach Sachen ändert, ausprobiert, neue Leute reinholt, die das vielleicht auch dann können und denen muss man auch den Freiraum geben, ja, die Beinfreiheit geben, dass sie dann auch Sachen ausprobieren können. Und man lernt einfach so wahnsinnig viel auf dem Weg. Ja. Ich meine, das ist ja in der Startup-Welt irgendwie auch nicht anders. Also man weiß ja auch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Man hat eine Vision, man weiß, was man ungefähr erreichen will und in welche Richtung das Ganze gehen kann. Also man glaubt quasi oder man hat eine sehr starke Überzeugung davon, wie sich ein Markt oder wie sich eine Branche entwickelt und wohin sie sich verändert. Und man sieht es vielleicht auch anders als die meisten. Ja, das ist ja so ein bisschen dieses Konträre, ja, was man als Unternehmer oder wenn man ein neues Produkt auf dem Markt bringt, auch braucht. Ja. Wenn man das natürlich so sieht wie alle anderen auch, dann ist jetzt das Differenzierungspotenzial eher gering. Ja. Also man braucht auch eine ganz eigene Sicht auf die Branche und auf den Markt. Das braucht man. Aber dann macht man keine Strategien, sondern fängt man einfach an. Ja. Man fängt einfach an mit kleinen Dingen, ändert was und schaut einfach, dass man, ich meine, wenn du jetzt über Lean Construction gesprochen hast, man lernt einfach, man iteriert die ganze Zeit, ja, kontinuierlich, man passt die ganze Zeit Sachen an, ja, man dokumentiert es nicht so ordentlich, wie man es vielleicht machen würde bei einer Strategie und das ist dann halt nicht jedes Jahr, gibt es ein Review, sondern man macht das eigentlich wöchentlich, ja.
Genau.
Ja. Und so kann man Veränderungen, so kann man das super machen, weil man sieht relativ schnell und, aber das ist natürlich, wie immer halt, das ist dann auch eine kulturelle Veränderung, die es halt braucht, die für einen deutschen Ingenieur wahrscheinlich eher schwierig ist, ja, weil da will man ja immer das fertige Produkt bauen, das muss dann funktionieren, das muss dann irgendwie 20 Jahre halten und so. Und das ist natürlich da total anders und das fällt natürlich vielen schwer, das sehe ich auch, ja. Klar, einfach zu sagen, okay, wir probieren es, wir scheitern und das Scheitern ist völlig in Ordnung, weil das, was wir gelernt haben, ist halt viel, viel wertvoller als quasi jetzt, was weiß ich, jetzt vielleicht einen sechsstelligen Betrag versenkt zu haben, ja, das unterschätzt man halt und da muss man einfach von überzeugt sein, dass es wirklich, dass das Lernen wichtiger ist, ja, als jetzt quasi vielleicht mal ein Projekt nicht ganz so erfolgreich umgesetzt zu haben oder eine neue Initiative oder eine neue Software, die man ausprobiert hat, wenn die dann nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, was auch fehlt, ist die Geduld. Ja, also man muss dem auch Zeit geben. Also das ist einfach nicht so, dass man das erzwingen kann. Ja,
das ist richtig.
Und beschleunigen kann. Also diese Veränderung braucht einfach Zeit. Und da muss man Geduld haben, da muss man dem auch Zeit geben zu reifen, man muss sich damit beschäftigen, aber man darf jetzt nicht erwarten, okay, nur weil ich jetzt irgendwie sich eine neue Software eingeführt habe, habe ich innerhalb von einem Jahr den Return on Investment, ja, habe ich den Payback quasi erreicht, ja, das stimmt halt nicht, sondern das dauert sehr, sehr lange und der Weg dorthin ist eigentlich das, was interessant ist und da muss man eigentlich versuchen, den ROI rauszuholen, indem man sagt, okay, wie haben wir die Software implementiert, wie hat das jetzt funktioniert, wie haben wir die ausgesucht, warum haben wir die so ausgesucht, was war vielleicht falsch daran, was hätten wir anders machen können, welche Leute sitzen da drauf, wie ist das Projektteam organisiert, ja? Wie haben wir die alten Daten da reingekriegt und so, dieses Learning ist tausendmal mehr wert, ja, als, sag ich mal, als der konkrete ROI, dass man Daten jetzt besser nutzt oder dass man halt irgendwie schneller eine Kundenanfrage beantworten kann oder so.
Genau. Vor allem, ich finde auch, dieses Learning ist eigentlich Change, den wir alle also mitmachen müssen. Also das ist, dass wir nur eine fertige Lösung implementieren, wird ja kein Change quasi mit sich bringen. Deswegen finde ich das mega wichtig. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf euer Coding School für Architekten zurückkommen. Das habt ihr vor kurzem gegründet. Wo ist das? Wie kann man sich da anmelden? Wer sind die Teilnehmer? Was für Programme habt ihr da? Vielleicht könntest du uns, das finde ich nämlich super spannend, ist ja auch eine Weiterbildungsinstitution, die finde ich mega wichtig. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was näher erzählen.
Ja, wir haben letzten Endes gesagt, okay, was ist das Bedürfnis? Ja, was ich vorher schon, sag ich mal, angerissen habe, ist, das Bedürfnis ist einfach, diese Coding und Automation Fähigkeiten, Skills zu erwerben, sie aber so zu erwerben, dass man sie möglichst schnell umsetzen kann. Ja, also, dass man jetzt nicht 6 Monate Bootcamp irgendwo machen muss und dann muss man am Ende schauen, wie man das umsetzt. Und deshalb haben wir das halt in, sag ich mal, relativ gut verdaubare Pakete, sag ich mal, eingepackt. Ja, das ist immer jeweils so 2,5 Tage, wo man halt einen Skill lernt und es baut aufeinander auf. Also wir haben jetzt mit dem, wo die größte Nachfrage war, mit, sag ich mal, mit Revit begonnen, ja, weil das halt natürlich die Software ist, die von vielen genutzt wird, und starten dort eigentlich mit, sag ich mal, Automatisierungs-Essentials, ja, in Dynamo. Dann gibt es Advanced und das steigert sich dann immer weiter. Und letzten Endes haben wir auch immer die Zukunft im Blick, also wo geht es in Zukunft hin? Also wenn es in Richtung Modular Prefab geht, Robotik, wenn es Richtung Generative Design geht, etc., ja, was muss ich heute eigentlich schon lernen und wie muss ich das quasi aufbauen, damit ich am Ende diese Fähigkeiten habe? Ja. Und im Moment bauen wir halt noch sehr viel mehr Trainings auf, zum Beispiel auch in Grasshopper Rhino, was für Architekten halt interessanter ist, Civil 3D, was für die Leute im Infrastrukturbereich interessant ist. Ja. Wir haben IFC OpenShell, wir haben Themen zur Integration von GIS und BIM Daten, diese ganzen Themen, Reality Capture, ja, also es gibt ganz viele Themen, die verbauen wir immer in, sag ich mal, so 2,5 Tagen, und am Ende, das Ziel, der Anspruch ist, das ist ganz wichtig, nach diesen 2,5 Tagen kann man ins Büro gehen und man kann sofort umsetzen. Ja, ich habe das gelernt, cool. was ich sofort umsetzen kann, sodass ich auch sofort sehe, das ist einfach ein Produktivitätsfortschritt auf dem Projekt, ja, sodass sich das relativ schnell rechnet, an diesen Trainings halt teilzunehmen. Ja. Die Leute, die es ausbilden, sind keine Professoren, sondern sind Praktiker, die selbst das gemacht haben. Ja. Also die ersten, die wir jetzt da haben, das sind alles Leute, die haben wirklich in den Büros gearbeitet, ja, ob das nun Ingenieurbüros waren, Architekturbüros oder bei großen, ja, GUs etc. Also die haben alle die Erfahrung selbst gemacht und haben Interesse dafür und geben ihr Wissen dann weiter. Ja. Und jetzt haben wir, ich meine, wir haben jetzt so ein Line-up von über 20 verschiedenen Trainings.
Ja. Und das habt ihr auch, das sind Online-Trainings oder vor Ort?
Beides. Also wir versuchen immer vor Ort, weil da lernt man mehr. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel das erste, was jetzt demnächst in München startet, wo wir auch noch Plätze frei haben, Essentials und Advanced in Revit. Ja, und das ist jetzt halt vor Ort. Wir haben aber auch online, ja, und wir hängen ein bisschen davon ab, wie die Nachfrage nach den verschiedenen Themen ist, ja. Wir haben jetzt im November ein Ding in Python, ja, bezogen auf Revit, also für alle Leute, die Dynamo beherrschen, ja, und die jetzt quasi da noch eine Stufe draufsetzen wollen, indem sie auch noch Python anwenden können. Das ist dann wahrscheinlich auch physisch, ja, und so, aber wir bauen es jetzt auch noch auf, wir sind ja noch relativ am Anfang, die Nachfrage ist groß, ja, wir haben also auch schon Firmen, die ganze Teams jetzt da durchschieben wollen, ja, wir sagen, okay, wir müssen jetzt eigentlich alle auf dieses Niveau bringen, ja, wo jetzt einfach dann auch 10 Leute dann irgendwie, von das ganze Team wird dann halt auch dahinter jetzt durch das ganze Programm geschickt, genau, und was man vielleicht auch noch sagen muss, wir sind also auch anerkannt von den Architektenkammern und von den Ingenieurkammern, ja, also die geben dafür Fortbildungspunkte. Also dass man dort auch quasi dann ja, diesen Nachweis damit erbringen kann, dass man halt die Fortbildung gemacht hat. Ja, genau. Es ist sehr stark an den Bedürfnissen der Branche ausgerichtet und wir sehen einfach auch, dass da die Nachfrage recht groß ist.
Klasse. Nee, das ist klasse. Werde ich auf jeden Fall weitergeben. Das ist, habe ich jetzt gerade kurz, während du gesprochen hast, gegoogelt. Also man findet das nicht so einfach, wenn man das in Google eingibt. Nur über eure Homepage kommt man da drauf.
Ja, genau, das ist der Link, genau, da sieht man alles.
Ja,
Ja.
das werde ich dann in Shownotes verlinken und dann können eben unsere Zuhörer eben da direkt drauf zugreifen. Vielen, vielen Dank, Marc. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde es immer so, du bist ja auch so Quereinsteiger in der Branche, finde ich immer, wenn man sich mit Quereinsteigern unterhält, dann öffnet das ja neue Einblicke, neue Perspektiven, weil wir ja schon in der Immobilienbranche sehr festgefahren sind, weil das ja irgendwie Jahrzehnte lang handelt man immer gleich und geht man mit den Immobilien gleich. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Transformation der Branche und mit Freelancer, insbesondere mit ausländischen Freelancer, finde ich, das ist auch unsere Chance, diese Transformation zu beschleunigen, weil die natürlich eine ganz andere Einstellung mitbringen, gerade so mit Versuchen und Fehler machen und einfach mal mutig sein. Die sind ja nicht, sage ich mal, von Schulalter in so ein Korsett gepackt, wo man zuerst irgendwie über Regeln denken muss, sondern die tatsächlich eben einfach mal machen. Das
genau.
finde ich echt gut, ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, Maida. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, bin gespannt, wo wir dann stehen in ein paar Jahren. Klasse.
Ganz
Dankeschön.
Genau. Danke dir. Tschüss.
Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
Das war der Podcast Build Impact. Bestand nachhaltig verändern mit Maida Morano. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonniere den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.